Entweder du bist erweckt, auferweckt, wirst auferweckt zum ewigen Leben oder zum Verurteilen. Und das hat überhaupt nichts mit unserem Glauben zu tun. Glauben wir oder nicht daran, an einer von diesen beiden werden wir auferstehen. Aber an erster, dann müssen wir schon glauben, wenn wir am ersten auferstehen würden. Über wie viele Auferstehungen berichtet die Bibel? Ich werde behaupten, dass die Bibel berichtet über 4 Auferstehungen. Zwei Auferstehungen vom Gerechten, eine gemischte Auferstehung und eine Auferstehung der Gottlosen. Insgesamt 4. Es gibt natürlich in der Bibel mehrere Gerichte über Auferstehungen. Ja. Aber die Auferweckten sind wieder eingeschlafen, wieder gestorben und leben nicht mehr. Und wir reden heute über Auferstehende, die mit ewigen Folgen. Und so eine Auferstehung ist nur ein einziger Bericht in der Bibel. Und das ist über Auferstehung von Jesu Christi. Und wir haben gerade Wörter gehört aus dem Korintherbrief. Ja. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch eure Glauben. Und er ist als Erstling unter Auferstandener ist, genannt wird, nicht weil er Erster in Reihenfolge auferstanden ist, sondern der Einzige, der auferstanden ist und durch ihn werden auch alle anderen auferstehen. Also, manche würden fragen, was ist dann mit Mose? Mit Mose. Ja. Über Mose wird berichtet, so in 5. Mose 34, 5 bis 6, dass so starb Mose der Diener Jahwes im Land Moab, wie Jahwe es gesagt hatte, und er begrub ihn dort im Tal gegenüber von Bet Peor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Also, keiner weiß, wo ist Mose begraben. Und da in den Patriarchen und Propheten ist sehr interessanter Gedanke dazu geschrieben. Ja? Viele, die nicht auf Mose hören wollten, solange er bei ihnen war, wären jetzt der Gefahr erlegen, Abgötterei mit seinem Leichnam zu treiben. Wenn sie sein Grab gekannt hätten, deshalb blieb es den Menschen verborgen. Engel Gottes legten seine Trauerdiener ins Grab und bewachten die einsamen Städte. Patriarchen und Propheten, 458. Seite. Das wäre so eine Art von christlicher Mekka ungefähr. Und wir wissen, christliche Kirchen sind sehr, sehr viel auf Leichen gebaut. Ja? Irgendwelche heilige Toten und dann verehren Leute, die das. Ja? Aber um das zu vermeiden, ist es auch verborgen geworden. Ja? Und wir wissen auch andere Geschichten. Also, hier zum Beispiel die Geschichte, als Gott Israeliten ein Gesetz gegeben, ja, und da wird gesagt worden, ihr immer müsst daran nachdenken, dass ihr habt keine Gestalt gesehen, ihr habt nur Gottes Stimme gehört, die Gebote gehört, wie er gesagt hat, aber die haben nichts gesehen. Und er ist sogar in einer von 10 Geboten verankert worden, ja, dass wir niemals auf eine Idee kommen von irgendwelche Götzen niederfallen und sie verehren. Das soll auf keinen Fall stattfinden. Ja? Weil wer mich verachtet und beiseite steht, bei mir, dem Folgenden in der Schuld der Väter noch zum dritten und vierten Generation. Also wer das machen wird, das wird auch Folgen dafür tragen. Und wir sehen heute vielleicht auch einige Leute, die wirklich Probleme damit bekommen haben. Also Gott möchte nicht durch irgendwelche Götze angebetet worden, das war verboten. Also über Mose finden wir noch zwei Texte in der Bibel, zwei Texte. Selbst der Engelfürst Michael, das ist in Judas 1,9 berichtet, ja, wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit ihm über den Leichnam von Mose stritt. Er sagte nur, der Herr bestrafe dich. Und noch ein Text in Matthäus 17,1-3. Ihr kennt diese Geschichte, als Jesus nimmt drei Jünger auf Berg, der Erklärungsberg, und dann würde er verändern vor seinen Augen seine Jünger. Und sein Angesicht begann zu leuchten wie die Sonne. Und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Dann erschienen Mose und Elia von ihnen und fangen an, mit Jesus zu reden. Also hier finden wir diese zwei Namen nochmal. Mose nach dem Tod. Und dann nochmal Mose erscheint hier lebendig, weil es mit Jesus spricht. Es gibt keinen biblischen Bericht darüber, was zwischen diesen beiden Ereignissen geschehen ist. Über Mose Auferstehung wird in der Bibel nicht berichtet. Also, deswegen kann ich das auch nicht aus meinen 4-5 machen. Und wenn dann auch, das ist nicht massenhafte Auferstehung. Über Moses Auferstehung finden wir nur im Geist Weissagen. Und hier wird uns offenbart, aber er würde zu unsterblichem Leben erweckt, weil er im Namen des Erlösers darauf Anspruch hatte. Geklärt ging Mose aus dem Grabe hervor und wurde von seinem Erretter in die ewige Stadt Gottes aufgenommen. Also nur in Geist Weissagung. Aber das ist für mich natürlich auch sehr groß Autorität. Also, hier ist noch sehr interessante Gedanken, das will ich aber nicht alles lesen aus Zeitgründen. Wer möchte, ich könnte gerne meinen Repräsentanten Ihnen weitergeben, dann könnt ihr alles in Ruhe nachlesen und nachforschen und ob das auch wirklich alles so stimmt, wie ich so sage. Die Macht des Todes war bis dann niemals gebrochen worden und so beanspruchte Satan alle, die in den Gräben lagen all seine Gefangenen. Nie und nimmer werden sie aus seinem dunklen Kerker freikommen. Der Unterschied sehen wir schon zwischen Teufel und Gott. Ja? In Gottes Auge sind alle lebendig und Gott arbeitet mit Lebendigen. Und für Satan reicht aus, wenn wir nur Leichen da liegen, nur die verrottete, praktisch nichts da mehr. Ja? Und dann sind seine Gefangenen und er will die nicht freigeben, so wie auch um Moses Körper, wenn das ging. Ja? Und wir sehen ja, wie ernst Gott meint mit Sünde. Nur eine einzige Sünde hat Mose gehabt, diese bekannte Sünde, die wird in der Bibel auch beschrieben. Und dafür hat er bezahlt mit seinem Leben. Ja? Er konnte nicht in irdische Kanaan reingehen. Aber bevor er stirbt, Gott hat ihm sehr, sehr viel offenbart. Er hat in Vision sehr, sehr viel gesehen. Nicht nur dieses gelobte Land, sondern viel, viel weiter. Er hat die ganze Geschichte von Israel gesehen. Er hat das zweite Kommen von Jesus gesehen. Er hat dieses Auferstehen gesehen, hat auch Vernichtung, den ganze Böses gesehen. Sehr, sehr viel hat er gesehen. Und als er alles gesehen hat, er war so müde von dem allem, er legte sich einfach hin, so wie wir abends hinlegen zum Schlafen. Und das war sein letzter Abend. Er wachte nicht mehr auf, ja, als Jesus ihm zum ewigen Leben nur auferwacht hat. Also, hier ist ein wichtiger Punkt an Zuständen Auferstandenen. Wir wissen, dass in christlichen Werten geistern rum solche interessante, absolut uninteressante Gerichte oder Gedanken, dass Tote irgendwie nach dem Tod irgendwo oder Seelen rumfliegen, irgendwelche Geister und absolut nichts, das ihm wirklich anordnen kann. Die Bibel hat dazu ganz, ganz andere Meinung und die hat ganz deutliche Meinung dazu, die erklärt das sehr, sehr schön. Ja? Und die wird auch beschrieben in der Bibel, in welchem Zustand werden Auferstandene sein. Ja? Es wird aber jemand fragen, wie werden denn die Toten auferweckt und was für einen Körper werden sie dann haben? Also, hier wird schon angesprochen, dass die werden einen Körper haben, nicht nur irgendwelche Geister. Denn dieser verwesentliche Körper hier muss unverwesentlich anziehen. Diese sterbliche Unsterblichkeit, ja, zwei Gedanken haben wir schon. Ja. Körper, die wir bekommen, wird unverwesentlich sein und unsterblich. In großer Kampf, Ellen White schreibt sehr interessante Details auch, ja, dass alle, die auferstehen werden, die werden in gleiche Größe auferstanden, in denen sie begraben würden. Also wenn wir waren 1,60 Meter, dann werden wir auch 1,60 Meter aufstehen. Aber wir bleiben nicht dabei, wir werden wachsen. Wachsen bis ursprüngliche Größe von Adam. Alle werden so groß wachsen. Alle. Adam und Eva, das ist unser Vorbild und bis dahin werden wir wachsen. Und so weit wie möglich an Gott ähnlich. Ja, weil wir sind nach Gottes Bilder geschaffen worden und das wird wieder hergestellt werden. Ja, und das ist für mich sehr interessanter Gedanke. Wie wird soziale Verhältnisse sein bei Auferstandenen? Die Bibel gibt ein bisschen Licht auch darüber. Lukas 20, 34 bis 36. Natürlich, das gefällt weit nicht jedem, weil unsere heutige ist interessant. Manchen gefällt es sehr, so wie wir heute leben, aber die Bibel berichtet was anderes hier. Jesus sagte zu ihnen: Bin ich zu laut oder was? Ha? Ha? Wir haben den Nachbarn da oben, ja, wir brauchen ihre Luft, glaube ich. Ja. Ich habe nichts gehört. Naja, schade natürlich, ja, dass wir mehr auf Nachbarn hören. Jesus sagte zu ihnen: Heiraten ist eine Sache für die gegenwärtige Welt, aber die Menschen, die für würdig gehalten werden, in der kommenden Welt leben zu dürfen und von den Toten auferstehen werden, nicht mehr heiraten. Das ist ein Detail, ja, das uns klar gegeben wird. Sie können dann auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engel gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie dann Söhne Gottes. Also, zwei Punkte hier wird angesprochen. Wir werden nie mehr heiraten und dementsprechend auch keinen Nachwuchs mehr bekommen. Weil wir werden Engel gleich sein. Ja? In welcher Richtung komme ich noch her? Alle, die in dieser ersten Auferstehung teilhaben dürfen, sind glücklich zu preisen. Sie gehören zu Gottes heiligen Volk und der zweite Tod wird keine Macht über sie haben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und die 1000 Jahre zusammen mit Christus regieren. Also, die Auferstandenen werden als Priester sein, sein heiliges Volk und zusammen mit ihm regieren. Eine kleine Detail zu diesem Abschnitt hier. Sie werden den Engeln gleich sein. Ja, natürlich, wir können sagen, ja, dann werden sie, steht ja geschrieben, Engel sind Geister, deswegen werden wir auch Geister sein. Ja? Also ich nehme hier ganz andere Details daraus. So ein Detail, ihr kennt hier diese Geschichte aus Daniel Buch 9, 21 bis 23. Als Daniel wollte Erklärung für die Vision, die er von Gott bekommen hatte und hat es nicht verstanden. Auf Antwort dafür schickt Gott sein Engel, um das ihm zu erklären. Und er sagt, schon zu Beginn deines Gebets erging ein Wort Gottes. So bin ich nun gekommen, um es dir mitzuteilen, denn du genießt sein Ansehen. Und dann noch eine Begebenheit aus Zeiten von Jesus, ja. Matthäus 26, 52 bis 53. Ihr kennt die Geschichte, als Jesus wird hier in Gethsemane gefangen und dann Petrus zieht Schwert raus und nutzt es auch. Ja. Und dann Jesus sagt zu ihm, ja, meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Welche Gedanken können wir aus diesen zwei Texten entnehmen? Diese Geschwindigkeit, mit denen Engel überqueren die Weltall. Der ist jetzt in diesem Moment bei Thron Gottes. In nächster Sekunde, wo ist er? Bei Daniel. Und Jesus sagt, wenn ich das nur wollte, würde Vater beten und sofort wären 12 Legionen Engel da. Also Zeit und diese Entfernung spielt absolut keine Rolle hier. Eine Begebenheit noch, dem Text, den wir schon gelesen haben, als Jesu Erklärung Berg ist, wer erschien da noch? Elia und Mose, waren das Engel? Das waren keine Engel, das waren Erlöste aus dieser Welt. Einer aus Erlösung, die durch Tod erlöst sind und andere, die lebendig. Ja? Und sie sind da. Was macht diese zwei Geschichten gleich? Auch für erlöste Menschen spielen Entfernung und Zeit keine Rolle. Jesus betet hier und er wollte, dass Jünger mit ihm mitbeten. Was machen Jünger? Die schlafen. Und Gott schickt zwei andere Menschen. Und die sind sofort da. Diese Entfernung sind sie da. Sind sie Engel gleich geworden? Und ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt für mich. Weil was für ein Sinn wäre in einem Universum leben, die einer Planet von anderen zig Millionen oder Milliarden Lichtjahren entfernt sind, während wir miteinander nichts Gemeinsames anfangen können. In dieser Welt wird dieses Problem nie mehr da sein. Die ist weg. Wir werden ähnlich gleich sein und werden jederzeit woanders momentan sein können. Schöne Botschaft. Also, über wie viele Verstehen wird in der Bibel berichtet? Noch mal diese Frage. Vier, ja? Ihr seid noch auf meiner Seite, ist ja gut. Ja? Natir, ah, deswegen weiß ich noch. Also, über vier. Jetzt gehen wir diese vier durch. Okay? Also, erste. Verstehen der Gerechten. Ein wenig in dieser Geschichte. Wer ein bisschen auskennt in dieses Dienst in hirdischer Heiligtum, dass alles, was da geschah, hat irgendeine Bedeutung und auf irgendeine Erfüllung hingewiesen. Und da war ein Fest in dieses Heiligtum, der hat geheißen, das Fest der ersten Gabe. Ich weiß nicht, habt ihr schon davon was gehört oder nicht. Das war so ein Fest, als nur angefangen haben, diese Körner reif werden, dann müssten sie rauslesen, eine kleine solche Garbe von dieser Ernte und dann sollte Priester damit in Heiligtum ein bestimmtes Ritual vornehmen. Ja. Er hat mit diesem Gabe hin und her so geschwunken. Man denkt, was für Bedeutung sollte das sein? Gar nichts, ja, aber das hat sehr große Bedeutung für sie gehabt. Das war eine Garantie, dass wenn sie diese erste Gaben schon haben, ja, dann wird auch ganze Ernte reif werden und ihr werdet genügend haben. Und diese erste Garbe hat sich erfüllt auch in Wirklichkeit. Und das lesen wir in Matthäus 27, 51 und 53. Ihr kennt alle diese Geschichte. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis nach unten in zwei. Die Folge, die Erde fing an zu beben, Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesu kamen sie aus ihren Grüften, gingen in der heilige Stadt und erschienen den Menschen. Also, hier finde ich diese erste Garbe von Menschen. Was geschieht danach mit diesen Menschen? Also, wir finden diese Leute nochmal. In Offenbarung 4,4. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste, und jetzt gibt Acht, ja, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegelkränze trugen. Das sind zwei Zeichen, sehr interessante Zeichen. Und diese zwei Zeichen deuten auf etwas Bestimmtes. Weiße Gewänder, wer wird in weiße Gewänder gekleidet sein? Diejenigen, die auferweckt werden zum ewigen Leben, die bekommen weiße Gewänder. Das ist Offenbarung 3, 4. Und Siegeskränze, wer bekommt? Offenbarung 2, 10. Ja. Dass ihr bleibt treu bis zum Ende und er wird Siegeskranz bekommen. Also, und diese 24 Älteste haben diese beiden Merkmale, die haben weiße Gewänder und Siegeskränze. Und aus diesem Zustand heraus kommt man zu dem Schluss, dass hier von Erlösten berichtet wird, Erlösten von unserer Erde, das ist die erste Gabe. Wenn die 24 Älteste sind Menschen und zur Zeit von Johannes schon im Himmel waren, dann sind wir als siebenten Tags Adventisten davon überzeugt, dass dies die Heiligen sind, die bei Jesus Auferstehung aus ihren Gräbern auferstanden sind. Das ist nicht meine Idee, denkt ihr, bei Victor klappt wieder was nicht so. Ja. Das ist biblischer Kommentar von Siebentags-Adventisten. Ja, das ist unsere Lehre. Das ist, natürlich wird nicht oft darüber geredet oder affichiert, aber wir als Adventisten glauben daran. Okay. Also, das war nur Erfüllung, das, was im Schattendienst stattfand. Also, das ist die erste Auferstehung. Dann komme ich zur zweiten Auferstehung. Jetzt gehen wir Reihe nach, so wie sie zeitlich geschehen. Nicht so, wie bei mir war angegeben. Zwei Gerechte, ja, dann ein Gemischt. Also ein Gerechte, jetzt kommt gemischte Auferstehung. Ihr müsst euch darüber nicht wundern. Ihr müsst euch darüber nicht wundern, dass es wird die Stunde kommen, in der alle Toten, die in Gräbern sind, und weiter haben wir schon ein paar Mal heute gelesen, ja, alle Toten werden herauskommen, ja, aus dem Gräber. Und dann gibt es einen zweiten Text bei Daniel 12, 2. Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden auferwachen. Die einen zum ewigen Leben und die andere zum Schande, zur ewigen Abscheu. Und hier bekommen wir schon die ersten Probleme. Ja. So wie manche Leute möchten gerne reden oder sagen, siehst, da ist in der Bibel der Widersprüche. Johannes schreibt, alle Toten werden auferstehen. Daniel schreibt, viele Tote werden auferstehen. Und was nun dann? Wir haben noch einige paar Texte, die ein bisschen nachdenklich sind oder merkwürdig oder noch irgendwie man das nennen will. Und ich höre eine Stimme von Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in den Herrn sterben. Von nun an, ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Die anderen sind nur in andere Übersetzung, in andere Worte, ein bisschen gleiche Gedanken weitergegeben. Hört sich das nicht ein bisschen merkwürdig an? He? Wann beginnt von nun an? Was ist dann mit den anderen Gerechten, die vorher gestorben sind? Die Fragen, die kommen. In Offenbarung 1,7 finden wir noch einen interessanten Vers. Passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen, alle werden ihn sehen. Auch die, die ihn durchborgt haben, sein Anblick wird alle Völker auf der Erde in schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Also, alle werden ihn sehen, auch wer? Auch die ihn durchbohrt haben. Die sind hier angesprochen, diejenigen, die ihn gekreuzigt haben. Leben Sie noch? Und so gerecht kann man die auch nicht bezeichnen wahrscheinlich. Ja? Dann ist noch ein interessanter Text in Matthäus 26, 63 und 64. Darauf fragte ihn der Hohepriester noch einmal, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, bist du der Messias, der Sohn Gottes oder nicht? Ich bin es, erwiderte Jesus. Doch ich sage euch, in Zukunft werdet ihr den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite der Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Das ist schon sehr interessante Gedanken hier. So, die Hohepriester und die alle hier ihn hier verspottet und belacht haben, und er sagt, ihr werdet mir sehen, als ich auf rechter Seite von meinem Vater sitzen würde. Und auch wenn ich kommen werde, werdet ihr das auch sehen. Bevor Jesus auf diese Erde wiederkehrt, wird eine spezielle Auferstehung stattfinden, so wie ich hier benannt habe, sie gemischte Auferstehung. In Russisch ist das частичное воскресенье, ja? Das ist viel klarer uns Begriff, das war ja. Alle, die gestorben sind im Glauben an die drei Engelbotschaft, werden zu diesem Zeitpunkt auferweckt. Und zusammen mit ihnen werden auch diejenigen auferstehen, die ihn ausgelacht, gefoltert und sich über den gekreuzigten Jesus lustig gemacht haben. Diese alle werden von ihm, von ihrem staubigen Dasein auferstehen, um mit eigenen Augen die Erfüllung der göttlichen Verheißung und der Triumph der Wahrheit anzusehen. Das ist auch nicht meine eigene Idee, das ist auch aus unserem Bibelkommentar von Siebenten-Tags-Adventisten. Also, hier wird diese Zeitangabe, so wie wir hier gesehen haben, von nun an, da stand Frage, ab wann nun an, und das ist 14. Kapitel Offenbarung, 13. Vers. Und was befindet sich bis 13. Vers? Wer weiß das? Dreifache Engelbotschaft. Also, seitdem Zeit als dreifache Engelbotschaft verkündigt ist, und das ist 1844, das ist Stichdatum für uns, ab diesem Zeitpunkt alle Gläubigen, die sterben im Glauben an Jesus, würden auferstehen etwas früher. Nicht wie alle anderen. Deswegen wird auch gesagt, von nun an sind diejenigen. Ja. Das ist schon ein interessanter Gedanke. Und wer steht dabei auch noch auf? Also das ist der gemischte Auferstehung. Hier stehen die Gläubigen, die in Predigt von drei Engelbotschaft sterben, ab 1844. Hier stehen diejenigen, die Jesus ausgelacht und durchgebohrt haben, stehen auch auf. Also alle, die sehr große Widerstand und Glauben gemacht haben, ja, und lebenden Christen schwer gemacht haben, die werden auferstehen auch. Und die werden aufstehen vor, bevor noch Jesus kommt, vorher. Jesus ist noch nicht da. Weil er hat gesagt, ihr werdet ihn sehen, wie er kommen wird. Ja? Gräber öffnen sich und viele, die so unter der Erde schlafend liegen, werden aufwachen. Etliche zu ewigem Leben, etliche zu ewigen Schmach und Schade. Das ist Text von Daniel 12, 2. Alle, die im Glauben an der dritte Engelbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus ihren Gräbern hervor und mit denen, die Gottes Gesetz gehalten haben, den Friedensbund Gottes zu vernehmen. Auch die ihn zerstört haben, die Christus in seinem Todesschmerz verspotteten und verlachten und die heftigsten Widersacher seiner Wahrheit und seines Volkes werden auferweckt, um ihn in seine Herrlichkeit zu schauen und die den Treuen und Gehorsamen verliehen, Ehren wahrzunehmen. Das ist Zitat aus Großer Kampf. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass doch Tag und Stunde von diesem Ereignis weiß niemand. Ja? Bekannter Text. Aber hier wird gesprochen über einen ewigen Bund, den hier Jesus schließt mit seinem Volk. Die Stimme Gottes erscheint vom Himmel, verkündigt den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi und übergibt seinem Volk den ewigen Bund. Gleich den lautesten Donnerschlägen rollen seine Worte über die Erde, dass Israel Gottes lauscht, die Augen aufwärts gerichtet, die Angesichter leuchten auf von dem Glanz seiner Herrlichkeit. Sie strahlen wie den Antlitz Moses, als er von Sinai herabkam. Die Gottlosen konnten sie nicht anblicken. Wenn die Menschen gesegnet werden, die Gott dadurch ernten, dass sie seinen Sabbat heilig halten, erschallt ein gewaltiges Siegesgeschrei. Ja. Und interessanterweise, Mose hat auch dieses Ereignis gesehen. Gott hat ihm das gezeigt, wie Gott seinen Friedensbund mit denen schließt, die ihm treu geblieben sind. Und das ist das gerade das Interessante, warum sollen diese Leute vorher aufstehen, bevor Jesus kommt. Ihnen wird Gott offenbaren, sein Tag und Stunde, wenn er kommt, bevor er noch kommt. Und dann werden diejenigen, die zur Zeit Jesus kommen, noch am Leben sind, gerechten. Diejenigen, die im Laufe der drei Engelbotschaft gestorben sind, auch zusammen Gott sehen, Jesus, wie er kommt, sein Wiederkunft sehen. Ja. Zu diesem Zeitpunkt, Jesus niederlegt seine Gewänder als Hohepriester und geht aus Heiligtum heraus. Der Versöhnungsdienst Jesu ist damit beendet und die Gnadezeit ist abgelaufen. Es beginnt die nächste Phase des Erlösungsplanes. Auf seinem Gewand an der Hüfte stand die Name, von Offenbarung 19,16 wird es beschrieben, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Er ist nicht mehr Hohepriester. Mit Priestentum ist vorbei, vorbei auf immer. Jetzt, er ist ein König der Könige. Deswegen steht auch in Offenbarung 22,11, wer Böse tut, mag es weiterhin tun. Wer an schmutzigen Dingen gefallen hat, mag es weiter beschmutzen. Wer aber gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Und wer heilig ist, soll weiterhin ein geheiligtes Leben führen. Also ab diesem Zeitpunkt unmöglich, irgendwas im Leben zu ändern. Wer bis jetzt mit Gott in Reine gekommen ist, okay, wer nicht, dann ist für immer vorbei. Also, das war zweite Auferstehung. Zweite Auferstehung findet statt, bevor Jesus kommt. Nirgends wird beschrieben, wie viel Zeit ist es. 2 Tage, 3 Tage, Wochen, Monat oder ein paar Stunden, weiß ich nicht. Aber das stimmt, bevor er kommt. Ja? Also, dritte Auferstehung, den Gerechten. Darüber haben wir viel Texte, aber das bekannteste ist in Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4, 15 bis 17. Ja? Wenn Jesus von Himmel herabkommt und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Während die Erde schwankt, die Blitze zucken und der Donner grollt, ruft der Stimme des Sohnes Gottes die strahlenden Heiligen hervor, strafenden Heiligen hervor, schlafende, meine Güte, ruft Stimme des Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen, ja, hervor. Er blickt auf die Gräber der Gerechten und ruft seine Hand zum Himmel erhebend. Erwachet, erwachet, erhafe, die in Staub schlafen und steht auf. Ja. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, für alle anderen Gerechten aufzustehen, als Christus schon da ist. Seine Wiederkunft ist schon da. Nicht in Wolken der Himmel, er ist schon auf dieser Erde. Und dann wachen die anderen Gerechten und dann werden sie, so wie in Thessalonichen beschrieben, jetzt alle zusammen Jesus entrückt entgegengehen. Ja. Und dann lesen wir in Offenbarung 20, 5, dass andere Toten würden erst wieder lebendig, nachdem die 1000 Jahre vorüber waren. Hier ist eine Pause mit 1000 Jahren. Also, alle Gerechte sind jetzt auferstanden. Kein einziger Gerechte bleibt hier. Und dann geht Geschichte weiter. Ja. Was wird in 1000 Jahren geschehen? Das braucht man noch ein Thema. Ja, tut mir leid, ja. Ich kann nicht alles detailliert erklären, weil brauchen wir viel mehr Zeit. Auferstehung der Gottlosen. Das ist jetzt vierte Auferstehung. Reihen nach, ja? Erste, zweite, dritte, jetzt ist vierte. In der Bibel ist es als zweite genannt. Ja? Das ist zwei große. Ja? Wenn die 1000 Jahre dann vorüber sind, das ist aus Offenbarung 20,7 und großer Kampf setzt vor, wird es ein schreckliches Erwachen für jene sein, die im Kampfe des Lebens alles verloren haben. Offenbarung 20,13. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und Totenreich geben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Also, alle werden gerichtet nach ihren Taten. Wenn die Gerechten würden auch nach ihren Taten gerichtet, wie meint er, wie viele Gerechte würden wir dann haben? Im Himmel. Kein einziger. Die Gerechte würden nach Gottes Gnade gerichtet, nicht nach ihrer Tat. Wer denkt, dass er kann zum Schluss seines Lebens so gut werden, dass er kann in den Himmel gehen, dass wir vorbeigehen? Weil so gibt es keinen einzigen, der das erreichen kann. Nur durch Gnade allein werden wir gerettet. Nur durch Gnade. Also, was ist Ziel und Zweck der vierten Auferstehung? Am Ende der 1000 Jahre wird die zweite Auferstehung stattfinden. Dann werden die Gottlosen von Toten auferweckt werden und vor Gott zur Vollstreckung des geschriebenen Urteils erscheinen. So heißt es in der Offenbarung, nach die Auferstehung der Gerechten beschrieben würde weiter. Die anderen Toten aber würden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet würde. Und Jesaja erklärt hinsichtlich der Gottlosen, dass sie versammelt werden als Gefangene in der Grube und verschlossen werden in Kerker und nach langer Zeit wieder heimgesucht werden. Jesaja 24 und Vers 22. Also, wie sieht es mit dem zweiten Schanz für Ungerechte aus? Tut mir leid, ja, aber ich kann das nicht bestätigen. Das, was in aller christlichen Kirchen wird verkündigt, dass irgendwann Christen bekommen noch eine Möglichkeit. Das kann Fegefeuer sein. Oder so wie bei anderen Evangelikanern, die sagen, Christus wird dich mit eisernem Stab hüten, und dann wirst du schon bekehren. 1000 Jahre bekommst du hier, ja, das ist so eine noch zweite Chance für Erlösung. Darüber wird in der Bibel kein einziges Wort gesagt. In der Bibel wird nur gesagt, solange du lebst, ist deine Chance. Nach dem Tod ist alles vorbei. Nach dem Tod kann niemand was ändern. Die zweite Chance ist die eine der gemeinsten und gefährlichsten Lügen Satans. Er sagt nicht heute, morgen. Morgen kommen doch. Heute wird Taufe stattfinden. Na ja, dann in 3 Jahren machst du das. Warum musst du beeilen? Morgen gehört uns nicht. Jesus sagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann mach es, ja? Heute, nicht morgen. Das liest du doch ganz klar und deutlich, haben wir gelesen in Johannes 5, 28 und 29. Wieder derselbe Text, ja? Und hier wird die zweite Auferstehung wie beschrieben: die Böse, diejenigen, die Böse getan haben, werden auferstehen. Wofür oder wozu? Zur ihrer Verurteilung. Nicht, dass sie bekommen zweite Chance und jetzt vielleicht kommen noch einige raus. Ist das deutlich hier geschrieben? Zur Verurteilung. Offenbarung 12, 14 und 15. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, würde er in der Feuersee geworfen. Nicht gesagt, dass du bekommst noch eine Chance. Ja, vielleicht wirst du noch eingetragen. Ja? Und auf dem Gericht von 1000 Jahren wird Buch des Lebens sein. Ja? Das ist auch sehr interessant, geteilt, um zu beweisen, dass einige, die da waren, und werden doch nicht im Himmel sein. Ja? Eingetragen in Buch des Lebens ist das eine hundertprozentige Garantie, dass du bist auch im Himmel. Also du kannst auch rausgestrichen dein Name sein. Schließlich würden der Tod selbst in der Feuersee geworfen und der Hader dazu. Der Feuersee ist der zweite Schanz. Der zweite Tod, Fegefeuer, wird verkündigt, das ist ein zweiter Schanz. Zweite Feuersee ist zweite Tod, nicht Schanz. Da bekommst du keine Chance zum Leben mehr. Auf immer vorbei. Also, was ist positiv an der vierten Auferstehung? Für die Beteiligten, für diejenigen, die in vierter Auferstehung auferstehen würden, da ist absolut nichts Gutes. Die werden auferstehen, um sein Urteil zu hören und auf immer zu sterben. Sie werden das alles ansehen, mit eigenen Augen. Und da gibt es eine noch interessante, diese Mittelschicht, ja? Diese Pharisäer, die das Jesus zum Tode verurteilt haben, die würden beide sehen, die werden sein Kommen sehen. Das heißt, die müssen sie vor 1000 Jahren auferstehen und nach 1000 Jahren nochmal. Um Urteil sein bekommen, so dreimal sterben. Ja? Also, was ist trotzdem Gutes oder positiv an der vierten Auferstehung? Vollendete Rehabilitation Gottes im ganzen Universum. Es stellt sich heraus, dass alle Anschuldigungen Luzifers grundlos waren. Das ganze Universum hat die bittere Erfahrung des Sündenfalls gesehen, miterlebt und gemerkt, wohin die Versuche führen, Gottes Regierungsform zu verbessern. Also, was Gott schafft, ist vollkommen. Wir können hier nichts verbessern. Ja. Und wenn wir ausdenken, noch irgendwelche Theorien, wie wir in Gottes Reich hereinkommen können, das wird nur zum Enttäuschung führen. Da gibt es keinen anderen Weg dahin. Nur durch Gnade Gottes. Kein einziger anderer. Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sich sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermesslichen Schöpfung, vor dem der alles erschuf, fließt Leben, Licht und Freude über alle Gebiete der grenzenlosen Raumes, vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper, erklärt alle lebende und unbelebte Natur und ungetrübte Schönheit und vollkommene Freude. Gott ist die Liebe. Das ist mein Lieblingszitat aus Großer Kampf. Das ist das letzte Wort aus Großer Kampf. Ganz letzte Worte. Was gedenkt ihr wieder den Herrn? Er wird doch ein Ende machen. Er wird das Unglück nicht zweimal kommen. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Das ist sehr schöne Verheißung. Die Geschichte von Sündenfall wird niemals mehr wiederholt werden. Das wird auf einmal und auf immer Schluss gesetzt. Ja. Bei Gott läuft alles nach Plan. Ja, und wenn der Zeitpunkt kommt, wird der Böse auf immer ausgerottet werden. Und das ist das Schönste, was wir hören können. Ja. Diejenigen, die einmal mit Gott leben dürfen, die werden immer und ohne Ende leben in ewige Jugend mit wunderbarer Gesundheit und immer mit in Kontakt mit Gott und alle anderen Schöpferwesen und mit Gott selber. Jede Anlage wird entwickelt werden, jede Fähigkeit zunehmen. Die wachsenden Kenntnisse werden weder das Gedächtnis ermüden, noch die Tatkraft erschöpfen. Die größten Unternehmungen können ausgeführt, die erhabensten Bemühungen erreicht, die höchste Verlangen verwirklicht werden, und doch gibt es immer noch neue Höhen zu erklimmen, neue Wunder anzustaunen, neue Wahrheiten zu erfassen, und neue Aufgaben werden die Kräfte des Geistes, der Seele und Leibes entwickeln. Das ist das schönste Zitat, das ich mag am meisten. Ja. Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, so viele Pläne noch, um das alles zu erfüllen. Ich sage immer, ich brauche mindestens noch 300 Jahre hier auf dieser Erde. Ja. Und hier ist diese Verheißung. Ja. In Ewigkeit, ich werde alle meine Ideen erfüllen können und noch viel mehr. Und das ist immer noch kein letzter sein, wird immer noch neue Höhe sein, neue Höhe, neue Höhe und neue und neue. Wird immer noch sein, was zu entwickeln ist. Ja. Das ist eine wunderschöne Idee. Das gefällt mir unglaublich schön. Lese ich noch ein paar. Erlaube mich ja ein paar Worte aus diesem wunderschönen Buch. Ja. Alle Schätze des Weltalls werden den Erlösten Gottes zur Erforschung offen stehen. Frei von den Banden der Sterblichkeit erreichen sie in einem Flug, die sie nicht ermüdet, ferne Welten. Mit ungetrübtem Blick schauen sie die Herrlichkeit der Schöpfung, Sonnen und Sterne und Planetensysteme, wie sie alle in ihrem bestimmten Lauf den Thron Gottes umkreisen. Ist das nicht unglaublich schön? Das alles zu sehen, alles zu fassen, überall dabei sein, in alle, an ganzem Universum. Und diejenigen, und dahingehenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen reichere und immer herrlichere Offenbarung Gottes und Christi bringen. Mit wachsendem Erkenntnis wird auch die Liebe, Ehrfurcht und Glückseligkeit zunehmen. Je mehr die Menschen von Gott lernen, desto größer wird ihre Bewunderung seines Wesens sein. Mit stürmischer Wonne greifen sie an ihre goldenen Harfen. Und Tausende und Abertausende von Stimmen vereinigen sich zu einem mächtigen Lobgesang. Mein größtes Ziel und mein größter Wunsch ist, unbedingt dabei zu sein. Und in diesem Lobgesang einzustimmen. Gott helfe jedem, der das gleiche Ziel hat. Amen.